So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bild TV einfach anders. Corona-Ausschuss Zusammenfassung mit Rainer Füllmich, Nummer 108. Unglaublich, was die für eine Arbeit leisten. Ich bin jedes Mal geplättet, was die zusammenfassen. Es geht ja darum, die das immer noch nicht verstanden haben, es geht nicht darum, dass der Rainer die Hauptarbeit macht für irgendwelche Anklagen, sondern dass es Beweise gesammelt wird und dass man diese Beweise auch dezentral dann abspeichern kann, auch vor allem auch auf Papier, weil das wird sehr, sehr wichtig sein in den nächsten Monaten und sicher vielleicht auch Jahren, dass man dann auch auf dieses Schriftmaterial Zugriff hat. So, ich bin natürlich gespannt, das Internet scheint zu funktionieren und dann legen wir natürlich gleich los. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Rainer. Du bist noch gemutet. Wart schnell.
Ja, habe ich gerade
Ja.
gesehen. Also, moin Roger, moin alle. Bei mir ist ja morgens noch.
Genau.
Was wir machen ist, wir sammeln einfach Fakten. Wir versuchen, die Tatsachen, die wahren Tatsachen rauszubringen. Wir haben inzwischen um die 400 Leute angehört, hat mir Corwin gerade berichtet. Die ganze Liste mit den Namen, darunter extrem viele Experten. Keiner von denen hat aus meiner Sicht irgendeinen Grund, uns zu belügen. Und ich kann nur wiederholen, das Ganze ist nicht gestartet worden, um Rechtsstreite zu basteln. Es wird uns ja immer wieder unterstellt oder irgendwelche Leute versuchen, den Eindruck zu erwecken, als hätte irgendjemand von uns das gesagt. Das ist dummes Zeug. Das wird einfach nur benutzt, um uns zu framen, um dann hinterher sagen zu können, guck mal, sie haben es ja nicht gemacht. Aber wir machen es ja trotzdem. Ich habe hier in der letzten Sitzung. Aber wir machen, was wir wollen, nicht was irgendjemand will, sondern ich entscheide und Viviane entscheidet, was wir machen und sonst niemand. Beraten durch Martin Schwab, beraten durch Wolfgang Wodak und solche Leute. Also wir haben in der letzten Sitzung hier eine herausragend gute Anwältin gesprochen. Das ist Bobbie Ann Flower Cox aus New York. Da werden wir noch gleich drauf kommen. Und das sind dann die Dinge. Das sind die Dinge, auf die es ankommt. Diese Connections. Das ist jemand, die extrem gut verdrahtet ist und die bringt uns gerade, was die Rechtsstreite angeht, die aus diesem hier entstanden sind, die bringt uns sehr schnell sehr viel weiter. Also da bin ich dann immer wieder froh. Ich habe auch hier auf der Tour ja eine Menge Leute kennengelernt, mit denen man richtig was bewegen kann. Aber da kann man nicht in dieser epischen Breite drüber reden, sonst wird das, was da gerade im Entstehen ist, sofort torpediert. Also wir sind nicht angetreten, um Rechtsstreite zu führen mit dem Corona-Ausschuss, sondern wir sind angetreten, Tatsachen zusammenzusammeln. Dass daraus jetzt Evidence wird, also Beweismittel, das hat sich so ergeben. Und dass das eben in einigen Gerichten auch sehr erfolgreich eingesetzt wird und unsere Experts in einigen Gerichten auch schon sehr erfolgreich angehört wurden, zum Beispiel dieser Bundeswehrfall, Ulrike Kämmerer, Professor Kämmerer, das ist ein Byproduct, könnte man sagen. Aber ich habe ja auch immer wieder betont, die Rechtsstreite allein sind es auf keinen Fall, schon gar nicht in Deutschland, in Europa, sondern es ist die Kombination aus weiter dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, Rechtsstreite und dann haben wir dann irgendwann hoffentlich, oder bin ich mir ja sicher, das Glück, dass da eine größere Kraft uns zur Hilfe eilen wird, damit das Gleichgewicht, was seit Jahrhunderten nicht mehr da ist, wiederhergestellt wird.
Guter Plan. Was war die Thematik am Freitag? Lass uns wissen, was da abgegangen ist.
Ja, also die 108. Sitzung stand unter dem Motto Fiat Justitia et pereat mundus. Es soll Gerechtigkeit geschehen und gehe auch die Welt darüber zugrunde. Ein lateinischer Spruch, die Welt wird auf keinen Fall zugrunde gehen, aber Gerechtigkeit werden wir durchsetzen. Das ist das Motto hier drüber. Vielleicht ist deshalb auch eine Juristin gehört worden und vielleicht haben wir auch deshalb gleich zu Anfang Martin Schwab, Professor Dr. Martin Schwab angehört zu dem Geschehen in Leipzig ist das, wo das Bundesverwaltungsgericht zu Hause ist. Also das Schöne ist, dass es da zwei weitere Termine geben wird. Ich weiß nicht, ist es am 2. oder 1.7. und 2.7. meine ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, da ist jetzt kein Sonntag dabei. Und Martin hat uns darüber berichtet, also Sie werden weitere Zeugen hören. Der Vorsitzende hat zwar gesagt, ich kann ja nicht alle Zeugen anhören, die hier jetzt gerade aus dem Hut gezaubert werden. Und das ist auch eine ganz besondere Frage der juristischen Taktik, der juristischen Strategie. Wen benennt man und wann benennt man ihn? Überfordert man das Gericht? Das erfordert in der Regel nicht nur juristische Kenntnisse, die allein reichen überhaupt nicht aus, sondern es muss auch ein bisschen was an juristischer Erfahrung da sein. Aber Martin ist aus meiner Sicht einer der Besten überhaupt, wenn nicht der Beste, der zufällig jetzt auch noch im Gericht unterwegs ist. Der ist ja eigentlich Juraprofessor. Ne? Und dann haben wir aber auch noch Wilfried, der über sehr, sehr viel Erfahrung verfügt. Also Martin hat darüber berichtet, dass das Gericht sich über diese beiden Fragen einmal, es geht ja um die, bei der Auseinandersetzung geht es darum, dass sich zwei Bundeswehroffiziere gegen die Impfpflicht wehren. Mhm. Man könnte sagen, bereichsbezogene Impfpflicht. Denn auch wenn Klabauterbach und die anderen jetzt nach wie vor versuchen, eine allgemeine Impfpflicht hinzukriegen, das wird nicht klappen. Und selbst wenn es klappt, wird man damit immer noch nicht alle Leute impfen, weil es wird eben diese 20% geben, die sich auf keinen Fall impfen lassen. Mhm. Und die werden sonst was tun, um sich dagegen zu wehren. Aber die bereichsbezogene Impfpflicht, die man hier auch bei der Bundeswehr sieht, die führt ja genauso zu tödlichen Ergebnissen, wie das die Impfungen insgesamt tun. Potenziell, nicht alle, ne? Oder nicht alle sofort, muss man vielleicht vorsichtigerweise sagen. Aber die beiden Kernthemen da waren, erstens, ist das Zeug überhaupt wirksam? Und zweitens, und das wird wohl das Entscheidende sein, ist es nicht vielleicht doch gefährlich? Mhm. Die Wirksamkeit, da wurde ein Dr. Ole Wichmann, glaube ich, gehört, der schon bei der Schweinegrippe und damals Pandemrix oder wie dieses Impfzeug hieß, dabei gewesen ist. Also man muss wohl im Ergebnis, das ist jetzt aber meine Interpretation, Martin würde sowas nie so deutlich sagen, im Ergebnis sagen, die haben hier ihre üblichen, die üblichen Verdächtigen ins Rennen geschickt, die allesamt nicht unbefangen sind. Auch ein Sachverständiger muss ja unbefangen sein. Mhm. Und die hier auch sehr viel Propaganda transportiert haben. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Sich also dazu äußern sollen, ist das Zeug überhaupt wirksam? Er musste am Ende wohl zugestehen, dass die Krankheit selbst keinen Unterschied hat zur Grippe. Aber man wüsste ja noch nicht so viel davon. Ja, wenn man noch nicht so richtig viel darüber weiß, dann ist es erst recht Irrsinn, wenn man einerseits sagt, das ist so ähnlich wie die Grippe und andererseits, aber jetzt aber unbedingt Zwangsmaßnahmen für eine Impfung. Also das widerspricht sich vorne und hinten. Deswegen habe ich mich eigentlich schon vor Jahren aus dieser Diskussion verabschiedet, die ja nicht nur bei Corona stattfindet, sondern diese aberwitzige Diskussion, sondern die auch schon bei anderen Auseinandersetzungen mit zwischen einerseits wirtschaftlich schwächeren und politisch oder wirtschaftlich stärkeren VW, Deutsche Bank, Kühne und Nagel stattfindet. Also das sind nur noch Scheingefechte. Da muss irgendwann, wenn die Bevölkerung erkennt, dass das alles nichts mehr bringt, da muss ein neues System ran. Also, aber immerhin, kein großer Unterschied zur Grippe. Man wüsste nur noch nicht so richtig viel. Es soll angeblich absolut schützen, auch vor Omikron. Die Zahlen und die Daten, die vorliegen, sind natürlich völlig andere. Ne? Die Zahlen und Daten sagen, dass die Leute, die geimpft sind, diejenigen sind, die am allermeisten mit Symptomen und dann auch Hospitalisierungen zu kämpfen haben.
Das hat ja Lauterbach ja selber gesagt, dass dieser sogenannte Impfstoff gar noch nicht angepasst ist an die Omikron-Variante. Das wird im Herbst erfolgen. Die haben jetzt Verspätung. Der Sahin, wie er heißt, hat doch gesagt, er könnte innerhalb von 2 bis 4 Wochen jede Mutation machen. Wie jetzt? Irgendwas ist da komisch. Aber ja, ich habe da ein paar Fragen.
Ja, es wird da ja heiß diskutiert. Das wird jetzt wieder in den Vordergrund der Diskussion geschoben. Meiner Ansicht nach dient das alles nur der Verunsicherung. Heiß diskutiert, ist das nun ein künstliches Virus oder nicht? Also vom Grundsatz her ist es kein künstliches Virus, sondern das Coronavirus ist echt da. Das gibt es in der Natur. Es gibt 4 verschiedene Varianten, die offenbar endemisch sind. Aber es ist wohl daran rumgebastelt worden. Ob das geschehen ist, um es gefährlicher zu machen und es hat irgendwie nicht geklappt, oder ob das geschehen ist, damit das, was dann rauskommt am Ende als Virus, als besonders empfunden wird, um den Menschen Angst zu machen, Das wissen wir nicht. Meine persönliche Überzeugung zum jetzigen Zeitpunkt ist, das ist ein Virus, was es immer schon gegeben hat. Die haben das benutzt, weil es überall auftaucht, bei fast jeder Grippe und schweren Erkältung. Und haben dann diesen überall auftauchenden Träger benutzt, um es scheinbar gefährlicher zu machen. Haben vielleicht ein paar Sachen dazugepackt hier. Vielleicht ist dieser Geruchsverlust ein bisschen anders als bei einer normalen Grippe. Aber das Ergebnis ist doch entscheidend. Und das Ergebnis ist, wir haben keine Mortalitäten, keine gestiegenen Mortalitäten gehabt, bis die Impfung kam. Also nach meiner persönlichen Überzeugung bleibt es dabei, hin oder her, künstlich, halbkünstlich oder was auch immer. Das Immunsystem kann damit umgehen. Sonst hätten wir höhere Mortalitäten gehabt. Das war Panikmache und es wurde benutzt, damit die Leute irgendwann sagen, okay, wir lassen uns impfen. Und das ist die eigentliche Biowaffe.
Ja,
Okay,
und nicht zu vergessen, die Menschen, die gestorben sind an oder mit Covid, die haben im Durchschnitt haben sie eine längere Lebenserwartung als normal. Also das
ja.
ist ja auch nicht wirklich etwas, wofür eine schlimmste Pandemie der aller Zeiten spricht.
Ja, natürlich darf man auch nicht den Schluss daraus ziehen, dass das Zeug nur gerade lebensverlängernd ist, aber es ist tatsächlich so, dass da, wo man Untersuchungen durchgeführt hat, wir erinnern uns an Herrn Püschel, wir erinnern uns aber auch an Bergamo und New York, aber auch Schweden, da stellte sich raus, dass Bergamo in Italien und New York in den USA 94% der angeblichen Covid-Toten an völlig anderen Sachen gestorben sind. In Italien waren es 85%. Püschel hat, glaube ich, auch so um den Dreh 94 oder sowas Prozent rausgefunden. Also die Gefährlichkeit ist meiner persönlichen Überzeugung nach, und ich habe nichts gesehen, was mich davon abbringen könnte. Wir müssen eben nur die Bottom Line sehen. Und die Bottom Line ist keine gestiegene Mortalität. Die Gefährlichkeit entspricht der Grippe. 0,14, 0,15% Infection Fatality Rate. Aber hier wurde mit diesem Herrn Ole, wie heißt der Typ? Ole irgendwas, Wichmann, wurde darüber geredet, ist das Zeug überhaupt wirksam? Da wurde dann plötzlich auch ausgewichen, weil die Frage ist natürlich, wenn wir uns die internationalen Zahlen angucken, wieso gerade in US, Quatsch, in UK und Israel 94, 96% oder sowas, auch über 90% der symptomatisch Hospitalisierten sind eben geimpft. Ist das wirksam oder ist das ein Impfdurchbruch oder heißt das vielleicht lieber Impfversagen, das ist ja wohl das Originalwort. Impfdurchbruch ist ja eine freie Erfindung für diesen Quatsch hier. Ja, und da wurde dann gesagt, ja, man kann ja auch symptomlos an Corona sterben. Ah, so. Und der Mann im Mond sitzt wirklich da oben rum. Das vermute ich mal gar nicht.
Symptomlos Corona-Toter. Das ist der Beste.
Ja.
Also dieser super PCR-Test, den haben wir vergessen.
Ja, da fällt einem nichts mehr zu ein. Ja, man fragt sich, ne, haben diese Leute wirklich irgendwas studiert oder sind sie eigentlich nur, wer weiß? Also wie auch immer, der zweite Mann, der gehört wurde, der hat sich dann wohl mit der Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit befasst, Dr. Dirk Menzner vom PEI. Der sagte, ja, wir können ja gar nicht so richtig was sagen, weil es gibt da zwar diesen Brandbrief der BKK von Herrn Schöfbeck, der ja erstaunlicherweise dann quasi sofort entlassen wurde, aber leider gibt die BKK ja nichts mehr raus. Ja.
Ja, genau.
Ja. Da kommen wir leider gar nicht an Daten ran. Ne? Auch ein Gericht kann ja keine Anordnungen treffen und so. Das geht ja alles nicht. Wir müssen also rätseln. Diesen Brandbrief gibt es und wir haben auch weitere Zahlen, die schon dafür sprechen, würde ich mal meinen, dass das Ganze nicht so wirklich ungefährlich ist, um es mal super vorsichtig auszudrücken. Es gibt hier ein neues Argument, das ist, weiß nicht, ob das schon so drin ist. Ich habe mit Martin hinterher telefoniert, aber ich habe jetzt vergessen, ob er es bestätigt hat. Dr. Silvia Behrendt ist eine Whistleblowerin aus Österreich, die für die WHO gearbeitet hat und von der ich auch, wie auch von Dr. Stuckelberger, im Wesentlichen die Erkenntnis habe, dass die Fälle, die man brauchte, um die Pandemie zu kreieren, die man wiederum brauchte, um die Impfungen zu legitimieren, künstlich mit Hilfe von Drostens PCR-Test kreiert wurden. Es gab keine Fälle, also hat man so getan, als gäbe es welche und dazu benutzt man diesen PCR-Test. Und Silvia sagt jetzt, guck mal, die neuesten Erkenntnisse betreffend den Impfstoff von Pfizer an. Aus dem Trial, aus dem Prozess, den die Whistleblowerin, die für Pfizer mit einer ausgelagerten Gesellschaft die Trials gemacht hat, also die Studien durchgeführt hat, die Versuche durchgeführt hat, das ist Brooke Jackson, da gibt es noch eine ganz neue Erkenntnis aus diesem Verfahren. Und die Erkenntnis ist die, weil sie alles live on stage gesehen hat, Brooke Jackson, 25 Jahre Erfahrung, für dieses Ventavia, so heißt das Unternehmen, das ist das Go-To-Unternehmen, da gehen sie alle hin, wenn sie ihre Trials gefaked haben wollen, offenbar. Ventavia ist ein CRO, also Clinical Research Organization. Und dann hat sie gesagt, hier ist alles gefälscht worden, absolut alles. Das hat ja dann Naomi Wolf auch nochmal im Detail dargestellt und andere haben es aufgenommen, insbesondere auch was die Sterilisationen angeht und die Vorkommnisse nach Impfung. Also 86% der Frauen, die geimpft wurden und schwanger waren oder wurden, haben, und das ist was Besonderes, haben ihre Kinder verloren. Also das sind aber 86% derjenigen, von denen man weiß, was los ist. Es muss eine Gruppe von Frauen gegeben haben, 240. Da sind merkwürdigerweise dann alle Daten verschwunden, bis auf 38 oder sowas. Und von diesen 38 haben, ich weiß nicht, 30, also um die 86% jedenfalls ihre Kinder verloren. Was aus den anderen geworden ist, weiß man nicht, aber die Vermutung liegt sehr nahe, dass es da noch viel schlimmer war und dass man deshalb sich versucht hat, auf dieses eine Segment zu konzentrieren. So, und das,
Daten wie verloren. Auch die Tatsache, das ist ja nett, ja. Man und, verliert ein bisschen Daten, so geil.
Ja, es gibt da ja noch viel schlimmere Sachen, also 4000 Leute, die da angeblich Teil der Kohorte, ob die nun Placebo oder behandelt waren, das wissen wir nicht genau. Von dem weiß man gar nicht, ob es sie überhaupt gibt. Also da ist von oben bis unten alles gefaked worden. Insbesondere, das ist ja bekannt, ist die Placebo-Gruppe durchgeimpft worden nach ein paar Monaten, sodass es keine Kontrollgruppe mehr gibt. Mhm. Also nichts spricht Good Clinical Practice. Das, was wir normalerweise im Zusammenhang mit medizinischen Trials erkennen, dass nichts passte. Und genau das ist nicht widerlegbar, weil sie hat es ja live on stage gesehen. Sie ist also ein unmittelbarer Zeuge, kein Zeuge vom Hörensagen. Genau das ist dann Gegenstand eines Verfahrens geworden, eines Gerichtsverfahrens in den USA. Sie und ihr Anwalt haben also Pfizer verklagt, haben gesagt, hier, ihr habt euch an keine Regeln gehalten. Und dann war wohl klar, dass sie sich wirklich an keine Regeln gehalten haben. Also ist die Verteidigung, ach, wir brauchten uns an keine Regeln zu halten, weil wir haben unter einer besonderen Regelung gehandelt. Und zwar nennt sich das Other Transaction Authority, OTA. Die haben wir mit dem Department of Defense, mit dem Verteidigungsministerium geschlossen. Also hier hinten steht immer, immer, immer das Militär im Hintergrund. Deswegen heißt es ja auch Johns Hopkins Health Security. Wir haben hier eine besondere Vereinbarung mit dem Militär, mit dem Verteidigungsministerium gehabt. Und danach können wir machen, was wir wollen. Wir brauchen uns an keine Regeln zu halten. Wir brauchten nur ein paar Prototypen herzustellen. Und da sagte Silvia Behrendt, wenn das so ist, dass sie das sogar zugestehen, dass sie sich an nichts gehalten haben, dann ist damit aber auch die EUA, die Emergency Use Authorization, weg. Weil die kriegst du nur, genauso wie in Europa die bedingte Zulassung bei der EMA, die kriegst du nur, wenn du dich wenigstens an die Regeln hältst. Aber wenn du dich noch nicht mal an die Regeln gehalten hast, dann war's das. Ich glaube, das wird noch eine zentrale Rolle spielen in der Fortsetzung dieser Verhandlung in Leipzig. Entscheidend ist auch wohl, so sehe ich das auch Martin, die Gesamtmortalität. Ist die Mortalität gestiegen oder gefallen? Hat die Impfung dafür gesorgt, dass weniger Leute sterben? Und da nochmal bottom line, da gehe ich jetzt nicht mehr ins Detail, weil hier die Leute wissen das und die Leute, die den Ausschuss gucken, die wissen das. Es gab keine erhöhte Mortalität durch das sogenannte Virus selbst, ob es nun halb oder ganz künstlich ist. Es gab erst gestiegene Mortalität nach der Impfung, was ja auch so ein ganz klein wenig selbst für den dümmsten Laien aller Zeiten nahelegt, dass die gestiegenen Mortalitäten vielleicht ja was mit der Impfung zu tun haben.
Wir haben jetzt ein neues Krankheitsbild. Wir haben ein neues Krankheitsbild. Du weißt, wie der heißt, der unerwartet und plötzlich gibt es jetzt einen neuen Namen.
Der plötzliche Erwachsenenkindstod. Ja,
Ja,
ja. Der hat sich stark verzögert. Eigentlich wären die normalerweise mit 6 Monaten alle gestorben, aber jetzt musste man warten, bis die Impfung das Ganze herbeiführt.
und ab 32 Grad darfst du nicht mehr raus, weil das ist lebensgefährlich. Das war die letzte Zeit in der
Ja.
Zeitung.
Und oder eben Pizza Margherita könnte auch lebensgefährlich werden. Also, das ist so langweilig, dass man sich sagt, aber gut, wenn Leute da sich gerne drüber unterhalten wollen, das lenkt vom Thema ab, ist auch schön, die andere Seite freut sich. Wir müssen darüber reden, dass es hier um Leben und Tod geht. Das habe ich mit Vera Sharaf gestern nochmal besprochen. Das ist die eigentliche Botschaft. Und wer sie hören will, der wird es schaffen. Wer sie nicht hören will, der wird es eben nicht schaffen. Wir haben es mit einer Bande von Betrügern zu tun. Professor Kämmerer ist auch gehört worden, hat Martin berichtet. Die hat nochmal darauf hingewiesen, dass der PCR-Test für sich genommen keinerlei Feststellungen zulässt über eine Infektion oder nicht. Man braucht dafür medizinisches Wissen. Man muss eine Differentialdiagnostik durchführen, denn da der Test nur auf Corona testet und möglicherweise Fragmente findet, die schon längst tot sind, aber keine Bedeutung mehr haben. Da man aber ja eigentlich, um eine Krankheit überhaupt feststellen zu können, Symptome braucht, muss der Arzt, und das kann nur ein Arzt machen, muss der Arzt feststellen, aber auch nur, wenn einer Symptome hat, woran liegt es denn nun? Was hat die Symptome ausgelöst? Selbst die CDC sagen, wenn da einer Symptome hat und positiv auf Corona testet, durch den PCR-Test, das heißt gar nichts. Erstmal feststellen, was hat die Symptome ausgelöst. Wenn du nur nach Corona suchst, findest du nur Corona. Wenn du Multiplex-Test einsetzt, dann vielleicht noch mehr. Nun gut.
Ein wichtiger Punkt, Rainer, wo du jetzt gerade erwähnt hast, möchte ich nochmal sagen für die Zuschauer da draußen, das ist das eine der Hauptprobleme. Ich glaube, zu 90%, ich muss es mal nachfragen, werden immer nur diese Single-Tests eingesetzt, wo nur auf dieses Corona gesucht wird, dieser SARS-CoV-2-Virus. Und wenn man Multiplex einsetzen würde, dann würde man feststellen, dass da oftmals ganz was anderes ist. Und das machen sie nicht. Es wird einfach nur der PCR-Test benutzt. Und das kann man auch ganz klar sagen. Der PCR-Test ist nicht dafür geeignet für eine klinische Diagnose. Das war auch beim BAG in der Schweiz im Merkblatt zu sehen. Komischerweise wurde das dann plötzlich entfernt. Und hat es geheißen, es kommt in Bälde wieder, ist heute noch nicht da, aber das ist ein kleines Detail am Rande.
Ja, also bei diesem zweiten Teil der Verhandlung, wo es um die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit der Impfung geht, ist dem Gericht jedenfalls sehr schnell klar geworden, dass hier überhaupt nicht wirklich in das Melderegister beim PAI reingemeldet wird. 90% aller gemeldeten Impfreaktionen kommen nicht von Medizinern, sondern von Angehörigen. 90%. Das
Autsch.
heißt, wir haben ein massives Underreporting, noch mehr als in den USA. In Deutschland wird noch mehr Druck ausgeübt, möglichst keine Meldungen abzugeben. Warum melden die Ärzte nicht? Hat sich Martin auch gefragt. Tja, warum eigentlich nicht? Vielleicht haben wir hier eine psychologische Hürde, hat er sich gedacht. Vielleicht glauben sie oder haben sie, vielleicht haben sie an die Gefahr geglaubt. Vielleicht haben sie jetzt Angst, dass sie mitgemacht haben. Und sich jetzt nicht mehr trauen zu melden, weil dann sind sie ja mitschuldig an dem ganzen Kram gewesen. Andererseits sagt Martin auch zu Recht, wieso haben sie keine psychologische Hemmschwelle, wenn es um die Abrechnung geht? Das wird ja dann fleißig ausgefüllt. Also vielleicht ist es doch die monetäre Frage. Wir wissen es nicht. Jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Jedenfalls hat das Gericht erkannt, dass die Meldepflichten bei weitem nicht erfüllt werden. So, da muss man sehen, was es daraus macht. Es werden noch weitere Leute gehört. Martin sagte auch noch mal, auch so ein Gericht ist ja nicht völlig unabhängig und sitzt da und ist unbeeindruckt von irgendwas, bis auf das, was sich im Gericht abspielt. Der ein oder andere Richter, wenn nicht sogar alle, sind selbst geimpft. Andererseits, wenn sie geimpft sind, in Anführungsstrichen, werden sich auch vielleicht Gedanken machen, vielleicht wird es jetzt Zeit, mal was dagegen zu unternehmen, dass irgendwas in unserem Körper rumrumort. Und dann wäre das die Gelegenheit jetzt, dieses Gerichtsverfahren in diese Richtung zu schieben. Aber Martin sagt auch, was hier in 1,5 Jahren von den korrupten Altmedien mit ihren nahezu ausnahmslos Lügengeschichten verbreitet wurde, das kriegst du in einem einzigen Gerichtsverfahren auch nicht mehr korrigiert. Aber man kann jetzt, also das ist jedenfalls sein Fazit zu diesem Zeitpunkt, wir haben eine völlige Bankrotterklärung der Mainstream-Medien, also der alten sterbenden Medien. Das wissen wir ja nun, dass da nur noch wenige Menschen sich ernsthaft Informationen holen. Aber das Gerichtsverfahren wird das hoffentlich noch weiter aufdröseln. Gerade was diese Gefahr angeht, da wird die Musik spielen, ne? Weniger bei der Wirksamkeit. Das Zeug ist völlig unwirksam, das wissen wir alle. Aber wenn man jetzt klar machen kann, 500.000 Tote in den ersten 6 Monaten nach Beginn der Impfung in den USA, dass das vielleicht hier nicht ganz anders ist, insbesondere wenn dasselbe Mittel, ursprünglich aus Deutschland, BioNTech stammende Mittel, verspritzt wurde, da kann man vielleicht doch Parallelen ziehen. Ich weiß, dass die deutsche Justiz sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, völlig gleiche Sachverhalte auch gleich zu sehen. Wir erinnern uns an VW oder an Deutsche Bank. Und erst wenn dann aus amerikanischen Gerichten plötzlich Signale kommen, die man hier nicht mehr überhören kann, dann kriegt man so ganz langsam die Kurve. Ich habe dann gesagt, ja Mensch, also wir hatten ja eine ähnliche Situation schon mal, Contagan in den 60ern. Das war ein Medikament, glaube ein Schlafmittel, das schwangere Frauen insbesondere auch genommen haben, oder nicht insbesondere, aber auch genommen haben. Es war in den USA ratzfatz verboten, als die FDA noch halbwegs funktionierte. Und weil man die Nebenwirkungen erkannte, in Deutschland wurde das einfach nicht zur Kenntnis genommen und dann mit den bekannten Folgen, ne, die immer noch zu besichtigen sind, sehr viele Opfer nie richtig bezahlt worden sind. Auch das muss nochmal aufgearbeitet werden, genau wie das ganze DDR-Unrecht, wo man da Firmen dicht gemacht hat, weil man die einfach schön günstig irgendwelchen Kumpels verscherbelt hat. Die Treuhand hat da massive Schuld auf sich geladen, kommt alles noch. Aber diese Parallele, Thalidomide, also Contergan in den USA und in Deutschland, die sollte auch jetzt jedem in Deutschland zu denken geben. Damals ist es passiert, soll das jetzt nochmal passieren? Dass man während in anderen Ländern schon längst klar ist, wie gefährlich das Ganze ist, einfach sagt, ist uns doch egal, wir machen weiter, Deutsche sind besonders widerstandsfähig. We shall see. Ja, als nächsten Gast, nachdem Martin gesprochen hatte, hatten wir zwei Leute interessante Auseinandersetzungen. Einmal Ralf Böß, ein Menschenrechtsaktivist, der dafür gesorgt hat, dass Hartz-IV-Sanktionen vor das Bundesverfassungsgericht kamen und für verfassungswidrig erklärt wurden. Den hatten wir schon mal gehört. Und Heinz Kruse, Buchautor und ehemaliger Wirtschaftsdezernent in Hannover. Da ist die Frage, brauchen wir oder können wir die Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen erneuern? Kann man das zur Notwendigkeit und Möglichkeit der Selbstermächtigung des Souveräns, also des Volkes in Deutschland, Relevanz von diesem immer wieder in der Gegend rumgeisternden 146 Artikel 146 Grundgesetz, verfassungsgebende Versammlung, verfassungsändernd und so weiter und so weiter. Wie sieht die Realität aus? Also, ich bin ja jemand, der relativ klare Worte findet. Wenn ich der Meinung bin, so ist das, dann sage ich es auch so und halte von Political Correctness überhaupt nichts. Schon gar nicht davon, Leute mit Gesundbeterei in den Schlaf zu wiegen, sondern die Dinge müssen auf den Tisch und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Heinz Kruse hat angefangen, ehemaliger Wirtschaftsdezernent. Ich halte ihn für äußerst klug. Der hat gesagt, kann man tatsächlich die Bundeswehr, da hat er bei Martin angeknüpft, an ihren eigenen Idealen erneuern. Zusammenfassend sagt er, ergibt alles das, was wir in den letzten 1,5 Jahren in den Mainstream oder 2 Jahren fast in den Mainstream-Medien gehört haben, keinerlei Sinn mehr. Die Theorie des Doppelstaates muss man hier wohl immer deutlicher erkennen. Ein kleiner Teil scheint noch zu funktionieren. Das ist aber nur dafür da, zu verdecken, dass der wesentlich wichtigere große Teil schon längst unter Kontrolle ist, der Gegenseite. Wir haben es nach seiner Einschätzung mit struktur- und wirtschaftspolitischen Fehlern zu tun. Wir verlieren in Deutschland und in Europa nicht nur unsere Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch unsere Zukunftsfähigkeit. Die ganz normale Politik funktioniert nicht mehr. Das liegt aber daran, dass es eben nicht unsere Politik mehr ist, sondern dass hier Leute sich unter dem Einfluss von ganz anderen Leuten befinden, Politiker unter dem Einfluss von irgendwelchen Hintermännern befinden. Und er sagt, es ist gar kein Ansatz erkennbar, wie wir das wieder hinkriegen, wie wir hier vor diesem Hintergrund eine politische Handlungsfähigkeit in Deutschland, und ich würde mal sagen, das ist auf Europa übertragbar, wieder hinkriegen können. Raffgier, Zögern und Ahnungslosigkeit markieren die Corona-Politik. Er sieht das Genauso wie ich. Absolut realistisch, meiner persönlichen Überzeugung nach, absolut realistisch. Ralf Böß hingegen sagt, ja, wir können uns doch hier über die Verfassung unterhalten und wir müssen einfach den Souverän, also das Volk dazu bringen, dass er sich hinstellt und dass er darüber nachdenkt. Das ist ja gar keine verfassungsändernde, sondern eine verfassungserhaltende Versammlung ist. Das heißt also, dass man aus dem jetzt vorhandenen Grundgesetz, indem man es bestätigt, eine Verfassung macht. Ich hab gesagt, Leute, wir müssen uns über die Realitäten unterhalten. Wenn wir uns jetzt hinsetzen und den Urschrei unterm Tisch üben, indem wir sagen, ja, Verfassung geben, Verfassung ändern, dann haben wir so lange Zeit verloren, wie die andere Seite braucht, um noch wieder einen großen Chunk von uns um die Ecke zu bringen. Ich finde das ja im Grundsatz okay. Er sagt, das ist ja auch nicht nur eine theoretische Überlegung, sondern es ist praktisch. Wir können das doch jetzt sofort machen. Vielleicht war ich dazu unhöflich. Meine Überlegung ist die, wenn wir 70% der Bevölkerung brauchen, um sowas umzusetzen, um also den Souverän wieder wirklich zum Herr über die Politik und als erstes über die Verfassung zu machen. Die 70% haben wir nicht. 70% der Deutschen stehen auf der Gegenseite oder sind zu feige, sich zu äußern, was aufs selbe rauskommt. Wenn wir Glück haben, haben wir 20 oder 30%. Das reicht jedenfalls nicht für sowas aus, für solche abstrakt-theoretischen demokratischen Bemühungen. Sondern jetzt müssen wir first things first erkennen, wie Vera Sharaf auch sagt, hier geht es um Leben und Tod. Erstmal müssen die gestoppt werden und dann kann man weitersehen. Ja, Menschenwürde, das ist alles toll und alles klasse, ist aber eine theoretische, aus meiner Sicht, eine theoretische Diskussion zu diesem Zeitpunkt. Da können wir drüber diskutieren, wenn wir die andere Seite gestoppt haben. Auch bevor wir die juristisch zur Verantwortung ziehen, können wir darüber diskutieren. Mhm. Aber jetzt, glaube ich, haben wir dafür keine Zeit. Ralf Böß sagt aber doch, wir können jetzt eine Volksabstimmung hinkriegen. Die Frage ist allerdings, wenn wir in Deutschland eine Volksabstimmung machen, während die EU praktisch an die EU sämtliche Kompetenzen schon abgegeben worden sind. Darauf weist nämlich Heinz Kruse hin. Mhm. Was nützt uns dann in Deutschland eine Volksabstimmung darüber, dass wir jetzt eine echte Verfassung und nicht mehr nur ein Grundgesetz haben? Dann kommt Uschi und sagt, das ist jetzt alles egal, weil ich befehle jetzt von oben, dass jeder geimpft werden muss. Ja. So ist die Diskussion dann etwas, ich will nicht sagen aus dem Ruder gelaufen, aber heftig geworden. Wir sind jedenfalls ausgekoppelt, sagt Heinz Kruse nochmal völlig zu Recht, von allen politischen Entscheidungen. Wir müssen unterscheiden zwischen den Verfassungsfragen auf der einen Seite, die gibt es, ganz, ganz klar, da widerspricht auch keiner, und der Realität auf der anderen. Die Realität ist, hier geht es um Leben und Tod. Ob du nun sofort vom Pferd fällst nach einer Impfung oder ob du in 2 Jahren, weil sie dir dein Immunsystem kaputtgeschossen haben, irgendeiner anderen Krankheit zum Opfer fällst, es sei denn, du suchst wieder genau die Hilfe derjenigen, die das Problem schon verursacht haben, nämlich der Pharmaindustrie, dann hast du vielleicht noch 3 Tage länger zu leben. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, und ich beziehe mich nochmal auf Vera Sharaf, entscheidend ist, es geht um Leben und Tod. Und gerade die in Israel sieht man das ganz besonders deutlich. Hat es ja vorhin noch mal angesprochen. UK und Israel, die meist durchgeimpften Länder der Welt, haben genau die ganz, ganz großen gesundheitlichen Probleme mit Leuten, die in den Krankenhäusern sind und die Symptome haben und eben auch vielfach sterben. Die praktische Wirklichkeit, hat Heinz Kruse noch mal gesagt, entspricht den demokratischen Normen eben nicht mehr. Ne? Und das ist nicht so, dass wir die Demokratie erst neu zurechtzimmern müssen. Die haben wir ja. Also formal existiert sie. Bloß die praktische Wirklichkeit stimmt damit nicht mehr überein. Das ist aus meiner Sicht Priorität Nummer 1, um die wir uns kümmern müssen. Wir sind nach Heinz Kruses Meinung ein Industriestaat alter Prägung, der sich den industriellen Ast selbst absägt. Ne? Wir waren mal das Land, wir waren ja nicht umsonst Exportweltmeister, wir haben eben Dinge produziert, unter anderem Autos. Ja? Mhm. Das läuft jetzt nicht mehr. Da pennt also die gesamte Politik, beziehungsweise wir müssen uns nochmal darüber im Klaren werden, das ist ja gar nicht unsere Politik, sondern es ist deren Politik. Deswegen sagen wir auch immer wieder, es geht nicht um Russland gegen USA und um England gegen Frankreich oder Schwarz gegen Weiß oder so. Es geht um uns, die Menschheit, gegenüber denjenigen, die hinten in China, in den USA gleichzeitig die Fäden ziehen. Der Typ, der in China die Fäden zieht, das ist der Leiter des dortigen CDC, westlich ausgebildet, WEF-Mann, Gao Fu heißt er, glaube ich. Das sind die Leute, die über jede nationale Souveränität hinweg, die es eben nicht gibt, hier müssen wir uns erst wieder verschaffen, die in Wahrheit die Fäden gegen uns alle ziehen. Diese kleine Gruppe von Psychopathen, die sich allerdings einer großen Gruppe von Korrupten oder eben leicht erpressbaren Menschen als Vollstrecker bedient. Danach haben wir Wolfgang nochmal gehört, Dr. Wolfgang Wodak, der hat über die Pandemie der Ungeimpften und darüber berichtet, was in den Wochenberichten des RKI kaschiert wird. Pandemie der Ungeimpften gibt es nicht. Wir müssen uns nur die Zahlen angucken. Es gibt eine Pandemie der Geimpften, weil die sogenannten Impfdurchbrüche in Wahrheit zeigt, dass die Impfungen unwirksam sind, beziehungsweise, dass sie überhaupt erst das Problem herbeiimpfen, in Anführungsstrichen. Riechstörungen und ähnliches Zeug hat es auch bei Grippe immer schon gegeben. Das mag jetzt ein bisschen anders sein, aber wenn wir uns ansehen, was nochmal die Bottom Line ansehen, was ist an Mortalitäten vor den Impfungen, den sogenannten, gewesen und was ist danach gewesen, ist der Befund eindeutig. Vorher gab es keine Mortalitätssteigerung und nachher knallt das enorm in die Höhe. 40% hat ja ein CEO einer amerikanischen Lebensversicherung in einer unbeobachtet geglaubten Videokonferenz gesagt. 40% Steigerung der Mortalitäten. Ja, dann meine Kollegin, coole Frau, Bobby Ann Flower Cox heißt die, eine Anwältin aus New York, deren Fokus ist im Moment, und sie macht das pro bono, sie nimmt kein Geld dafür, pro bono. Ja, und das sind die richtigen Leute. Ja, die vertritt New Yorker gegenüber allen möglichen Maßnahmen der sogenannten Regierung, die aufgrund der Corona-Geschehnisse in Anführungsstrichen eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Sie hat einen ganz besonders wichtigen Rechtsstreit gegen die neue Gouverneurin. Der alte musste ja, skandalgeplagt zurücktreten, mehr oder weniger. Kathy Hochul und das New York Department of Health. Da geht es in dem Verfahren sehr, sehr interessant und besonders wichtig. Deswegen wird es von den Mainstream-Medien nicht berichtet. Aber was in New York passiert, passiert häufig im ganzen Land irgendwann. Oder in New York zuerst und dann auf der anderen Seite in Kalifornien und dann im Rest des Landes und dann eben ratzfatz auch im Rest der Welt. Das geht um eine Regelung, die nicht vom Gesetzgeber erfunden wurde, also von den demokratisch gewählten Vertretern des Volkes, von der Legislative, sondern einfach nur vom Department of Health mit Unterstützung der Gouverneure. Da geht es um Isolation and Quarantine Camps. Da können die also aus eigener Machtvollkommenheit, weil sie sich selbst Exekutive sich selbst die Macht gegeben hat, können Sie sagen, oh, der sieht aber jetzt gar nicht gut aus. Der muss jetzt nach unserem Gefühl, muss der erstmal in Quarantäne, in seine eigene Bude. Ach nee, ist doch besser, wenn wir ihn gleich in eine Quarantäne-Einrichtung verfrachten. Für wie lange? Och, das entscheiden wir nach eigener Machtvollkommenheit. So, diese Regelung, wenn die durchkommt, dann wäre das schon ziemlich tödlich. Es sei denn, und das wird ja wohl passieren, so wie die Dinge jetzt liegen, der Teil der Menschheit, der noch reaktionsfähig ist, koppelt sich komplett ab an diesen Institutionen und sagt, wir machen unser eigenes Ding. Aber käme das durch, würde in New York die Gesundheitsbehörde sagen können, auch die 100 Leute da und die 1000 Leute da, ihr bleibt jetzt erstmal in eurer Bude, ihr kommt nicht mehr raus, wir mauern euch unten ein, damit ihr auch ja nicht auf die Idee kommt, rauszukommen. Ab und zu kriegt ihr oben was zu essen, aber vielleicht auch nicht. Und wenn ihr uns nicht ganz so gut gefällt, dann müssen wir euch leider in neue Quarantäne-Einrichtungen stecken. Kann es wirklich sein, dass die Exekutive praktisch Amok läuft, sich loslöst vom Volk und sowas macht? Haben die Autorität dazu? Gibt es das? Nein, das haben sie natürlich nicht. Wenn solche Sachen gemacht werden, dann muss das über den Gesetzgeber laufen. Dann muss es eine demokratische Legitimation haben. Der Gesetzgeber ist vom Volk gewählt, also die Abgeordneten sind vom Volk gewählt. Dann hätte es, wenn die das machen würden, eine demokratische Legitimation. Das Problem ist nur, die rund 200 Abgeordneten, die hier in Betracht kommen, sind alle dagegen, bis auf einen. Bis auf einen. Und der hat das dann auch irgendwann zurückgezogen, als er gemerkt hat, dass er mit dem Kopf vor die Wand rennt. Also umgeht man eben die Legislative und sagt sich, machen wir doch hier so. Das wird wahrscheinlich in den USA nicht funktionieren können. Das ist ein Verstoß gegen die Separation of Powers, also die Gewaltenteilung. Und er ist so evident, dass ich davon ausgehe, dass sie schon in erster Instanz gewinnen wird und auch bis hoch zum Supreme Court gewinnen wird. Genauso wie neulich, dass die Entscheidung eines Florida, eines Federal Courts, also eines bundesstaatlichen Gerichts, das sind die Leute, die ernannt werden, gekommen ist, die gesagt hat, ihr CDC habt keinerlei Autorität, eine Maskenpflicht in Flugzeugen und so weiter anzuordnen. Das geht zu weit, das habt ihr nicht. Steht noch mehr drin in der Entscheidung, die ist super, super geschrieben, obwohl die Frau ja viel zu hübsch ist, wie ihre Kritiker gesagt haben. Deswegen kann sie ja nur bescheuert sein. Und so wird das wohl auch hier laufen. In Florida, der, ich glaube, 11. Circuit Court ist da drüber, das ist das Berufungsgericht. Die haben schon in Bezug auf irgendwelche Dingsschiffe hier, wie heißen diese Kreuzfahrtschiffe, Cruise Ships, gesagt, nee, das geht nicht. Die Regierung hat nicht die Autorität, hier irgendwelche Regeln am Gesetzgeber vorbeizumachen. Es wird erwartet, dass das genauso in New York passiert, aber es wird auch hart gekämpft werden, jetzt wo das Ganze in der Öffentlichkeit ist und mit unserer Hilfe noch weiter in die Öffentlichkeit kommt. Sie sagt dann auch, ja, das Supreme Court hat ja auch damals schon als während der Corona-Krise eine solche Executive Order sozusagen gekommen ist, also nicht der Gesetzgeber, sondern die Verwaltung nimmt sich einfach Macht. Da wurde Folgendes gemacht, die Vermieter durften die säumigen Mieter nicht mehr kündigen und rausschmeißen. Damit sind viele Vermieter natürlich in arge Probleme gekommen. Und da hat der Supreme Court gesagt, das geht nicht. Sowas kann nur der Gesetzgeber machen. Ja, wenn das durchkäme, diese Separation of Powers also auf diese Weise durchbrochen werden würde, dann hätten wir hier ein Administrative State, dann hätten wir die Karikatur, die wir die ganze Zeit bei Trump gesehen haben, mehr oder weniger zementiert. Was haben wir bei Trump gesehen? Da stand so ein kleiner Gnom immer neben ihm namens Fauci und der hat praktisch die Politik kontrolliert. Warum er den überhaupt neben sich auftreten lassen hat, wir wissen es nicht. Aber das ist die große Gefahr, dass der Administrative State die Kontrolle übernimmt. Dass also die Verwaltung sieht, dass der König in Anführungsstrichen sie braucht, aber die Verwaltung braucht den König nicht. Mhm. Und deswegen kommen dann solche Leute auf die Idee, wir übernehmen jetzt hier die Macht. Und das ist das, was wir gerade beobachten. Das ist das, wogegen die Kollegin Flower Cox sich wendet. Das ist eine, hier geht es letzten Endes um eine völlige Abschaffung der Demokratie im Ganzen. Das ist uns ja schon seit einiger Zeit bekannt. Der Great Reset steuert genau darauf hin. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, egal wie die Kleinigkeiten hier aussehen, künstlich oder nicht künstlich oder was auch immer, teilweise künstliches Virus. Es dient alles der Panikmache und die Panikmache dient dazu, die komplette Kontrolle zu erlangen, mithilfe unter anderem der sogenannten Impfungen. Ja, ein Beispiel hat sie noch genannt. Im Juni 2021 hat der damalige Gouverneur Cuomo ein State of Emergency als beendet erklärt. Cuomo, kurze Zeit bevor er skandalgebeutelt dann doch abtreten musste. Im August 2021 musste er abtreten. Also er hat die Emergency Powers erledigt erklärt. Wie kann das also sein, dass eine neue Gouverneurin, diese Kathy Hochul, plötzlich meint, ich habe sie wieder, obwohl es gar kein State of Emergency mehr gibt? Das ist der Grund, warum sie sagt, wir müssen hier mit aller Macht zurückschlagen, denn Separation of Powers ist ein verfassungsmäßiger Kernbestandteil, so wie auch die Meinungsfreiheit. Mhm. Die Verfassung aber ist ja keine Schönwetterverfassung, sondern sie muss auch und gerade in Emergencies, in Notfällen Bestand haben. Da kann man nicht sagen, jetzt wischen wir mal kurz die Verfassung zur Seite. Wer das einmal zulässt, der kriegt die nie mehr zurück. Ja, Ja, sie greift also hier die Autorität an. Ich habe gesagt, lass uns mal, ich habe jetzt gestern, nee, heute Morgen, nee, gestern mit ihr telefoniert, habe gesagt, lass uns doch mal den Kern der Sache angreifen. Nicht nur die formale Ebene von wegen, ihr habt nicht die Befugnis, solche Regelungen zu erlassen, sondern lass uns einfach mal angreifen an der Stelle, wo es heißt, es gibt überhaupt gar keine Pandemie. Das ist alles zurechtgefegt worden mit dem PCR-Test. Man kann ja den PCR-Test auch in Kombination mit der Impfung angreifen. Also wenn die Amerikaner große Schwierigkeiten haben, zu sagen, ja, aber der PCR-Test hat ja gar keine Schäden verursacht, jedenfalls nicht unmittelbar, dann muss man eben die Impfung angreifen und im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Impfung klar machen, dass sie nur legitimiert wurde durch einen gefakten PCR-Test. Dass es also keine Notwendigkeit für die Impfung gab. Da müssen wir jetzt noch mal beraten. Wir haben ja hier eine immer größer werdende Gruppe von Kollegen, die glücklicherweise alle auf der richtigen Seite stehen und denen es nicht um Geld geht. Ja? Denn in dem Moment, wo es hier um Geld geht, da bist du auf dem falschen Dampfer. Professor Michael Chodosowski, Michel Chodosowski haben wir dann nochmal angehört. Den hatten wir ja schon mal gehört, aber der hat so viel zu berichten aufgrund seiner Lebenserfahrung. Er ist Ökonom, ich glaube, er ist Mitte 70, war überall auf der Welt, hat überall gelehrt. Economist, Buchautor, emeritierter Wirtschaftsprofessor an der University of Ottawa. Ich glaube, er lebt auch jetzt immer noch in Kanada, war aber auch in Südamerika, in Afrika, war überall. Und hat in 2001 das Center for Research on Globalization gegründet. 2001. Den muss ich unbedingt in Verbindung setzen mit dem wahrscheinlich erfahrensten Anti-Globalisten oder Globalismusforscher hier in den USA, Patrick Wood, der mit uns auf der Tour unterwegs ist. Und wir haben mit ihm da weitergemacht, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich es gibt keine Pandemie. Die ist zurechtgeschustert worden. Es gibt allerdings ganz, ganz schlimme, insbesondere wirtschaftliche, soziale und politische Impacts durch den Lockdown. Inzwischen sagen ja alle Studien, ernstzunehmende Studien, die Lockdowns sind super gefährlich, haben sogar zu einer Erhöhung der Mortalitäten geführt. Also die Maßnahmen sind es, die zu einer Erhöhung der Mortalitäten geführt haben. Ja, da haben wir dann wieder angefangen. Dies ist keine Public Health Crisis, sagt er, sondern das ist eine Crisis, die kreiert wurde und die dann erst dadurch, dass sie kreiert wurde, indem man den Leuten Angst gemacht hat ohne Ende, zu einer Health Crisis wurde. Alles, so ist es seine Einschätzung, er ist wie gesagt Ökonom, alles basiert auf wirtschaftlichen Interessen. Alle Kriege, hat er dann rückblickend nochmal gesagt, hatten eigentlich wirtschaftliche Interessen zum Gegenstand. Da wurde dann öfter mal was von irgendwelchem Religionskram gefaselt, aber in Wahrheit standen immer nur wirtschaftliche Interessen dahinter. 190 Länder oder 194, ich glaube, sind Mitglieder in der WHO, deren Führer wohlgemerkt, nicht die Menschen, machen alle mit. Wir wissen jetzt, wo es herkommt. WEF, einmal im Jahr in Davos, viel Schmiergeld, viel Druck, viel Erpressungspotenzial. Machen alle mit. Das ist ein War against Humanity. Die Nation States spielen hier keine Rolle, sondern die Hintermänner müssen wir uns nochmal vor Augen führen. Also die, die glauben, sie könnten die ganze Welt regieren, sie könnten das jetzt schon, weil sie ja ihre eigenen Politiker zurechtgefummelt haben. Economic Warfare ist es. Ich habe dann gesagt, ja, müssen wir eigentlich dann auch vielleicht nochmal genauer gucken, was war eigentlich mit Griechenland? Na, da gab es doch mal diese Lehman-Krise, das war eine Housing-Crisis, der berühmte Film, den wir ein paar Mal schon angesprochen haben, der sich damit beschäftigt, insbesondere auch die Rolle der Deutschen Bank da bringt, er zeigt das nochmal. Dann wurde aus dieser Housing-Crisis eine Weltwirtschaftskrise, dann wurde daraus eine Euro-Krise. Was denn mit Griechenland damals passiert? Griechenland ist überhaupt nur in die EU gekommen, weil McKinsey, glaube ich, war das, deren Zahlen zurechtgefaked haben, damit sie in der EU aufgenommen werden können. McKinsey ist auch die Lieblingsagentur von Bill Gates, über die er seine Berater in die Welt schickt. Und dann ist Griechenland abhängig gemacht worden von den üblichen Verdächtigen, World Monetary Fund und Weltbank. sind in die Verschuldung getrieben worden und kaum waren sie da drin, hat man den griechischen Ausverkauf durchgeführt. Ich glaube, sehr viele Häfen und Flughäfen sind von den Chinesen gekauft worden, viele Inseln sind privatisiert, sind verkauft worden an irgendwelche Leute. Ob das alles Bestand haben wird am Ende, das wird man sehen. Aber ich habe gesagt, das sieht doch aus wie ein Trial Run. Das ist doch der Versuch, im Kleinen gewesen zu zeigen, ob man es durchsetzen kann, ob man also Menschen in die Verschuldung treiben kann, um ihnen hinterher alles wegzunehmen. Mit Griechenland hat es ja einigermaßen gut funktioniert. Ich hatte da neulich noch mal ein Interview mit Griechenland, mit einem ehemaligen Admiral, wo ich auch gesagt habe, hier, ihr seid die ersten Opfer gewesen, nach meiner Meinung. Da sagte Michel Chodosowski, ja, es ist schon so, aber es gab noch viele, viele andere Sachen, wo genau dieser International Monetary Fund, sind ja die üblichen Verdächtigen, die da die Kontrolle haben, genauso wie über die globalen Konzerne, wo die schon mal Länder kaputt gemacht haben, um sie auszubeuten. Argentinien in Südamerika, Polen, Rumänien in den ehemaligen Ostblockländern. Also, es wird eine Verschuldung geschaffen, die man dann benutzt, um deren Assets wegzunehmen. Es wird versucht, den Welfare State auseinanderzunehmen. BlackRock, Vanguard, State Street, die Leute, die dahinter stecken, Rockefellers, Rothschild, die treiben das alles. Es sind nicht die Amerikaner, es sind nicht die Russen, sondern diese Leute sind es mit ihren Vehikeln. Er hat nochmal auf die Absurdität hingewiesen. Am 13. Januar 2020 gab es ja keine, 30. Januar gab es keine Fälle. Irgendwie 86 positive Cases, ob das Fälle sind, das ist ja eine andere Sache. Jemand, der positiv getestet wird, der sagt gar nichts über Infektiosität aus, wie wir inzwischen wissen. 86 Fälle aus China, mehr nicht. Die hatten ja scheinbar alles unter Kontrolle. Im Februar 2020 gab es dann 1088 Cases, weltweit, sonst nichts. Im März 44.000 Fälle. Da hatte man aber die Tests eingesetzt, weil man Fälle brauchte. Und mit Hilfe des Drosten-Tests hat man sie kreiert, weil man nur damit den Public Health Emergency of International Concern, also den öffentlichen internationalen Gesundheitsnotstand kreiert hat, den man wiederum brauchte, um nicht getestete Medikamente am Menschen benutzen zu können. Ja, gibt es überhaupt eine ordentliche Virusisolation? Diese Frage ist ja nach wie vor nicht geklärt. Ich glaube nach wie vor, dass es völlig egal ist. Wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass hier mit Angst gearbeitet wird und da, weil man eben nur mit Angst die Menschen dazu bringen kann, alles mitzumachen. Wahrscheinlich ist das alles nicht wirklich isoliert worden. Nach meiner persönlichen Überzeugung, jedenfalls nach allem, was ich bisher gehört habe, mich überzeugt das auch nicht, was ich da sehe, am Computer zurechtgefummelt. Er hat nochmal, Michel Chodosowski, nochmal darauf hingewiesen, 2003, das SARS-Virus von 2003, war die Referenz, auf die man sich bezogen hat, um dieses hier zu finden. Ja, es gibt jedenfalls unfassbar viel Evidence, ample Evidence dafür, dass wir es hier mit Betrug und mit militärischem Hintergrund zu tun haben. Die Impfung, nicht das Virus selbst, ist die biologische Kriegsführung, biological warfare, was jetzt zu Crimes Against Humanity geführt hat. Auch die Lockdowns verfolgen eine Depopulation Agenda, sagt er. Es werden immer wieder nette Worte von den verantwortlichen Kriminellen benutzt, die, wenn man sie hört, den Anschein erwecken, als würden dies alle gut mit uns meinen. Also Environmental Protection und Sustainability und so. Aber dahinter versteckt sich das glatte Gegenteil. Es geht immer nur um Kontrolle, verschleiert mit Hilfe solcher Worte. Der PCR-Test sagt dann nochmal, und auch, da bleibe ich auch bei meiner Meinung, ist die Smoking Gun. Wenn wir den auseinandernehmen, haben wir Intent, weil nur mit dessen Hilfe wurden die Fälle kreiert, die man brauchte. Das Ganze ist auch seit vielen, vielen Jahren in der Planung gewesen. Und am Anfang konnte man auch noch genau erkennen, dass es sich um eine militärische Planung handelt. Operation Dark Winter. Da haben wir einen der Teilnehmer gehabt, einen ehemaligen Oberstleutnant der amerikanischen, der Army, Jim Bush war das. Das war eine Militärübung, die Diese Militärübung hat geprobt, wie man militärisch mit einem gefährlichen Virus umgeht. Inzwischen gehen wir natürlich davon aus, dass das gefährliche Virus vom Militär selbst mitentwickelt wurde für die Hintermänner, um diese Notfälle zu kreieren. Ja, ich will es jetzt nicht ausufern lassen. Er hat enge Beziehungen gehabt, unter anderem zu Castro aus Kuba. Er sagt, es sei ein völlig vernünftiger Mensch gewesen. Der wurde zwar zu Recht geframed, aber mit dem konnte man sich eigentlich gut unterhalten. Wir müssen bottom line, wir müssen weiter sehen, dass wir die wahren Fakten ans Licht bringen. Mhm. Ein kleines Puzzlesteinchen nach dem nächsten. Da ist er derselben Meinung wie Matthias Desmet. Und dann brauchen wir wieder eine echte Economy, nicht mehr diese Financial Economy, die keine ist. Also Finanzwirtschaft gibt es ja gar nicht, Finanzindustrie gibt es ja gar nicht, sondern da wird einfach nur ein Scheingefecht geführt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, da werden wir ihn noch mal zu anhören, ist, wir sollten mal darstellen, das ist für jedermann dann überzeugend, wie die Typen, die das hier alles pushen, sich selbst maßlos bereichern, wie diese Leute. Also ich will jetzt keine Namen nennen, sondern das wollen wir dieser besonderen Sitzung vorbehalten. Aber es gibt hier junge Gouverneure in den USA, die plötzlich Milliardäre geworden sind. Oder Zelensky, wie der also plötzlich hundertfacher Millionär geworden ist. Das muss man vielleicht tatsächlich mal mit überprüfbaren Fakten ans Licht bringen. Das könnte ebenfalls neben dem Bodycount, der tragischerweise entscheidend sein wird, aus unserer Sicht jedenfalls, das könnte neben dem Bodycount die Stimmung drehen. Wir werden sowieso überleben, diejenigen, die aufgrund der richtigen Faktenlage auch die richtigen Entscheidungen treffen können. Aber man muss ja sehen, dass man möglichst viele noch auf unsere Seite zieht. Dann ist die Arbeit etwas einfacher für uns.
Absolut.
So ist die Lage.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Vielleicht ein Wort, das ist für viele interessant. Volksverpetzer-Anzeige. Du hast Strafbefehl gegen Füllmich wegen Volksverhetzung. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, das ist die übliche Einschüchterungsnummer, wie das bei Bhakti und bei anderen Leuten auch der Fall ist. Dass der Bericht, das ist, glaube ich, Göttinger Tageblatt, der da in der Gegend rumgeistert. Die Staatsanwaltschaft in Göttingen führt da offenbar eine Art Inquisitionsprozess an mir jedenfalls vorbei. Die Presse ist allerdings massiv beteiligt. Da kann man wirklich sagen, Lügenpresse, in diesem Bericht stimmt ja fast gar nichts. Ich bin kein Querdenkenanwalt zum Beispiel. Alles Quatsch. Aber entscheidend ist, dass weder meine Kanzlei noch mein Anwalt darüber informiert worden ist. Und das ist schon ungewöhnlich. Wie will man hier noch ein faires Verfahren hinkriegen, ein faires Strafverfahren, wenn die Presse und die Öffentlichkeit damit informiert wird und das Ergebnis schon scheinbar feststeht? Zwar aufgrund von lauter Lügengeschichten, weil fast nichts an diesem Bericht auch nur ansatzweise der Wahrheit entspricht. Aber das wiederum mag damit zu tun haben, dass die Verfasserin dieses Berichts unfassbar hässlich ist, sodass sie also allen Grund hat, ihre Probleme mal an anderen Leuten auszutanzen.
Wahrscheinlich. Also da kann man ganz klar sagen, du weißt nichts davon. Also ist ja schon grenzwertig, wenn du selber als sogenannter Angeklagter nicht irgendein Schreiben bekommen hast und dein Anwalt auch nichts bekommen hat. Macht man das ein bisschen nebenbei, kann man mal machen, im besten Deutschland aller Zeiten. Kann sich vielleicht der eine oder andere auch Gedanken machen, ob das rechtskonform ist. Ich würde eher sagen, nein, da muss ich jetzt kein Jurist sein, aber ja. Egal, wir sehen ja, dass das System immer mehr am Kippen ist, das sieht man mit solchen Aktionen. Ich kann nur sagen, Rainer, vielen, vielen Dank für deine unermüdliche Arbeit. Nicht zu vergessen, unsere feste Menschheitsfamilie, ich möchte das wieder erwähnen, dass wir das noch feiern werden mit allen anderen. Das wird ein Riesenfest, wahrscheinlich 2 Wochen lang, was auch immer, wenn wir den ganzen Scheiß mal durchhaben. Danke, liebe Gruß natürlich auch an deine Frau. Ich werde ihr Geburtstag nicht mehr vergessen. Und, wie abgemacht, ich schicke dir das noch und wir sehen uns nächste Woche, werden noch was ausmachen. Wenn es für dich stimmig ist, okay?
So machen wir das. Hey, alles klar.
Ganz schönen Abend. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. Jo. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Rainer Föhmich. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich möchte jetzt auch noch ein paar Worte an euch richten. Ich würde schauen, dass genau, das möchte ich nochmal zeigen. Die Ländergruppe möchte ich mir mal erwähnen. Die sind nämlich wirklich wichtig. Moment, hier haben wir die Ländergruppe. Muss das schnell ausmachen. Ländergruppen. So. So, okay. Ich gehe da mal irgendeine Ländergruppe. So, da möchte ich euch motivieren, wenn ihr außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz wohnt, dann wäre das cool oder extrem gute Verbindung zu diesem Land habt, dann meldet doch bitte bei bitel.tv, könnt ihr ein Formular ausfüllen und dass ihr auch gerne aufgenommen werdet. Ihr seht, wir haben schon viele Ländergruppen. Ich möchte das pushen, dass mir dann irgendwelche mögliche Fake News umherirren, dass ich das überprüfen kann, dass ihr exklusive Videos da reinstellen könnt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt anfangen, unsere eigene Reporter aufzustellen und auch dann diese Informationen euch zur Verfügung zu stellen, sei das mit Interview und so weiter und so fort. Wir haben sehr viele Länder schon und ja, macht bitte da mit. Ihr könnt euren Beitrag dazu leisten und dann wird dann unser Team euch in die entsprechende Gruppe einladen. Bitel.tv, vielleicht muss ich das auch noch kurz zeigen, weil die Menschen sind zum Teil, nicht alle, aber zum Teil ein bisschen bequem geworden. Das ist meine Homepage und da seht ihr Umfragen. Da ist die Umfrage Ländergruppe oder auch hier in Englisch dann. So, das könnt ihr da mal anschauen. Okay, das wollte ich mit euch noch teilen. Vielen Dank fürs Interesse. Wir waren, glaube ich, Spitzezeiten über 7000 Menschen. Nein, wir sind mehr. Wir sind 7, 7, 4, 7, 5. Vielen Dank. Bitte gebt das einfach weiter. Ich möchte, dass das möglichst viel Menschen auch sehen können, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können. Das ist für mich sehr wichtig, weil im Moment, wenn man da gewisse Sachen sieht, ich werde da wahrscheinlich noch schnell eine News-Sendung machen anschließend, da werdet ihr wieder Propaganda sehen. Das ist nicht schön. Was das deutsche Fernsehen momentan rauslässt, das gibt es einen sehr, sehr klaren Beweis, was Reuters berichtet hat und was die Tagesschau berichtet. Da muss ich einfach sagen, das hat mit Journalismus wirklich 0,0 zu tun. Aber das könnt ihr dann später noch schauen, wenn ihr Bock habt, diese Sendung noch zu schauen. So, das war es meiner Seite. Ich wünsche euch was, einen schönen Abend, vielleicht bis später und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Wenn der letzte Sonnenstrahl übers Land einer feucht und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück, wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag: Mein Herz jetzt schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit, fürs schönste Land, für deine Leid, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Färbt sich das Blut in meine Adern drin, fast so wie deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit stehen. Mein Herz erschlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deine Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, wenn ich den Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Denn das reinste Wasser über deine Stirn. Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot.